Wie schon erwähnt, hat Andrea Schäfer einen Teil für die heutige Bibelstunde zum Lesen mitgegeben. Steht in Hesekiel 6, die Verse 1 bis 10. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, richte deine Augen gegen die Berge Israels und weissage gegen sie und sprich. Ihr Berge Israels, höre das Wort Gottes des Herrn. So spricht Gott der Herr zu den Bergen und Hügeln, zu den Bächen und Tälern. Siehe, ich will das Schwert über euch bringen und eure Opferhöhen zerstören, dass eure Altäre verwüstet und eure Räucheraltäre zerbrochen werden. Und ich will euch Erschlagene vor eure Götzen werfen. Ja, ich will die Leichname der Israeliten vor eure Götzen hinwerfen und will eure Gebeine um eure Altäre her verstreuen. Überall, wo ihr wohnt, sollen die Städte verwüstet und die Opferhöhen zur Einöde werden. Denn man wird eure Altäre wüst und zur Einöde machen und eure Götzen zerbrechen und zunichte machen und eure Räucheraltäre zerschlagen und eure Machwerke vertilgen. Und Erschlagene sollen mitten unter euch daliegen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich will aber einige von euch übrig lassen, die dem Schwert entgehen unter den Völkern, damit ihr in die Lande zerstreut seid. Diese, eure Entronnenen, werden dann an mich denken unter den Völkern, wohin sie gefangen, weggeführt sind, wenn ich ihr abgöttisches Herz, das von mir gewichen ist, und ihre abgöttischen Augen, die nach ihren Götzen gesehen, zerschlagen habe. Und es wird sie ekeln vor all dem Bösen, da sie mit allem ihren Gräueln begangen haben. Und sie werden erfahren, dass ich der Herr bin. Nicht umsonst habe ich geredet. Ihnen soll dieses Unglück antun. Ich möchte beten. Vater, in Jesu Namen begegnest du uns immer wieder, in deinem Wort. Du sprichst zu uns durch deinen Heiligen Geist, gebunden an das Wort, das du gegeben hast. Und dein Wort ist wahr und eindeutig, eindeutig sogar. Und wir erschrecken manchmal, wenn wir das sowas lesen. Aber du forderst uns immer wieder heraus, Hörende zu sein. Hörende auf dein Wort, auf das, was du uns mitteilen möchtest. Und das in unser Leben hineinfließen lassen möchtest, um uns auch zu berühren. Lass uns nun Hörende sein. Lass uns wahrnehmen, was du jetzt zu jedem Einzelnen von uns reden möchtest. Und bevollmächtige jetzt auch Andreas Schäfer, was du für ihm aufs Herz gelegt hast. Dein Wort uns auszulegen, damit wir offen sind, offen für dein Reden, für deine Liebe, deine Güte, die du uns immer durch deinen Heiligen Geist schenkst. Bitte segne uns jetzt die Zeit, die wir jetzt vor uns haben. Segne dein Wort und lass uns Aufnehmende sein in deiner Güte. Amen.
Darf ich Sie ganz kurz erinnern, wo wir sind? Wenn wir in Hesekiel Kapitel 5, 6 und 7 sind, dann wollen wir eigentlich noch einmal ganz kurz ganz zurück, denn wir hatten ja gesagt, das Ganze fängt in Kapitel 4, Vers 1 an. Das war das, was wir letzten Mittwoch so vor uns hatten. Von 4, 1 bis Ende 7, ein großer Bogen. Vergangenen Mittwoch haben wir im Schwerpunkt uns die prophetischen Zeichen, diese Bilder angeguckt, mit denen Gott, das war das Stichwort vom letzten Mittwoch, Aufmerksamkeit will. Er will unsere Aufmerksamkeit und dazu nutzt er ganz außergewöhnliche Bilder, eine ganze Serie, die sich weit über ein Jahr im Leben des Propheten Hesekiel hinziehen. Wir hatten uns das Bild des Ziegelsteins angeguckt mit der Skizze von Jerusalem und den unterschiedlichen Modellen drumherum. Wir hatten diese eiserne Platte, die da dazwischen eingebaut war. Wir sahen den Hesekiel auf der linken und auf der rechten Seite über viele Wochen und Monate da liegen. Das Problem mit der unreinen Speise, die er da essen musste und dieses grobe Schermesser eines Schwertes, das alles war ja sehr eindrücklich in diesen Bildern, die dort in Kapitel 4, 1 bis 5, 4 uns berichtet wurden. ab 5,5 bis Ende von 7 folgt quasi die Erläuterung dazu, folgt jetzt der Text dazu, folgt zum Bild das vertiefte Wortverständnis dazu. Und das entdeckt man, dass natürlich jetzt in diesen Passagen immer wieder Redeformulierungen auftauchen wie so spricht Gott der Herr oder und des Herrn Wort geschah zu mir oder höre das Wort Gottes des Herrn, so spricht Gott der Herr. Das heißt, zu den Bildern, die wir hatten, kommt jetzt die Botschaft, die erklärende Botschaft dazu. Das ist erst einmal ganz, ganz grob der Rahmen, weil man ein ganz klein wenig den Überblick verlieren könnte, wenn man so einen großen Textbatzen vor sich hat von 4,1 bis 7,27. Und wir haben jetzt aus diesen Kapiteln 5, 6, 7 wiederum ein kleines Stück vorgelesen. Und ich werde auch aus Kapitel 5 und aus Kapitel 7 dann jeweils nachher noch eine weitere Passage uns lesen. Der Hintergedankengang, den wir hatten, ist, dass natürlich sowohl Israel, die noch in Juda sind, die Juden, die noch in Juda sind, als auch die Exulanten, die schon in der Diaspora sind, unser Stellvertreter war hier Hesekiel, immer noch den Gedanken hegten, es könnte vielleicht noch halbwegs gnädig und glimpflich ablaufen. Sie sind ja schon unter der Oberhand Babylons. Sie haben ja schon diese entsprechende Macht des Großkönigs erlebt. Aber immer noch, es gibt noch Juda, es gibt noch Jerusalem, es gibt noch den Tempel, es gibt noch so ein Restgeschehen, obwohl schon ja zwei Wellen der Exulanten weggeführt worden sind. Aber immer noch ist die Hoffnung da, es könnte ganz anders werden. Aber mit diesen 5 eindrücklichen Bildern, die wir hatten, war die Hoffnung zumindest schon einmal mächtig zerschlagen. Mit Ziegelstein und eiserner Platte mit linken und rechter Seite, mit unreiner Speise und Schermesser war klar, das geht nicht einfach glimpflich an uns vorbei. Da haben wir uns getäuscht. Gott wird hier ganz anders auftreten in seinem Gerichtshandeln. Das ist das eine, was sehr deutlich vor uns steht. Was wir in den wenigen Versen schon gehört haben, und vielleicht hat der ein oder andere ja auch den ganzen Text tatsächlich gelesen, der weiß von 5,5 bis 7,27, das ist in dem Sinn kaum einen schönen Text zu nennen. Sondern es gibt ganz, ganz viele wuchtige, mächtige Gerichtsansagen, Erfahrungen, die sind absolut grauenvoll, gruselig, die im Zusammenhang mit dem Untergang Judas, mit dem Untergang Jerusalems, mit dem Untergang des Tempels da beschrieben werden. Das ist unwahrscheinlich, was da beschrieben wird, teilweise fast in wörtlicher Aufnahme von dem, was schon in der Tora angesagt ist an Gerichten Gottes, wenn sich Israel so verhält, wie es sich verhalten hat. Und diese wuchtige Sprache, dieses unmittelbar nahe des Gerichtes, das nimmt einem schon immer wieder den Atem und lässt einen schockiert und aufgerüttelt zurück. Und man fragt sich natürlich, und das dürfen wir und das sollen wir auch, man fragt sich natürlich, was ist denn jetzt für uns die Auslegungsposition? Wo stehen denn wir? Wo hören denn wir? Und natürlich können wir auf der einen erst einmal historischen Ebene wahrnehmen und verstehen, wie das da war, unmittelbar vor dem Untergang des Südreichs, unmittelbar vor dem Sturm auf Jerusalem, unmittelbar vor der endgültigen Wegführung der großen Menge Richtung Exil. Das ist alles richtig wichtig und bedeutsam. Wir können auch noch den Charakter wahrnehmen des angekündigten Gerichtshandelns, das heißt, dass Gott hier als ein konsequenter Pädagoge auftritt. Er hat es ja lang genug gesagt, was gekommen ist, was kommen wird. Er hat oft genug ihnen Propheten gegeben, damit sie zu einer Umkehr kommen. Und jetzt ist unmittelbar in der Zeit des Hesekiel der Zeitpunkt gekommen, wo tatsächlich dieses Gericht auch umgesetzt wird. Also diese historische Ebene, das Verstehen Israels, das wäre der eine Bereich. Aber das ist ja nicht der Bereich, mit dem wir, ich sag's mal so, befriedigt wieder weiterziehen. Man könnte ja eine weitere Ebene annehmen und dann eben dann in die Falle reintappen und sagen, ja, es gibt eben doch auf der einen Seite diesen dunklen Gerichtsgott und dann haben wir eben auf der anderen Seite im Neuen Testament Glück gehabt. Wir wollen in dieses Klischee gar nicht rein. Sondern wenn wir heute Abend diese Worte hören, dann hören wir sie natürlich mit unserem neutestamentlichen Verstehen. Und ich hoffe, dass es auch zu einem vertieften neutestamentlichen Verstehen kommt, indem wir das Alte Testament lesen. Das ist ja der Clou an der ganzen Sache. Wir lesen das Alte Testament nicht als die dunkle Folie des schönen Neuen Testamentes, sondern wir lesen und verstehen das Alte Testament als vom gleichen Gott, von demselben Gott. gegeben und uns mitgeteilt, damit wir ihn verstehen, damit wir ihn begreifen. Und genau das ist eigentlich das entscheidende Schlüsselwort bei Hesekiel. Hesekiel hat in seiner Predigt immer wieder eine Formel, die auch bei anderen Propheten ab und an auftaucht, aber bei ihm in einer Häufigkeit, dass man wirklich daran immer wieder drüber stolpert. Diese Formulierung bei ihm heißt immer, denn sie werden erfahren, dass ich der Herr bin. Sie werden erfahren, dass ich Herr bin. Sie werden mich erkennen. Sie werden erfahren. Immer wieder, dutzendfach kommt das bei Hesekiel vor. Der Gedankengang ist, die werden mich verstehen. Sie werden mich als Person, als Gott begreifen. Denn ganz offensichtlich haben sie das in einer gewissen Weise noch gar nicht getan. Und jetzt bin ich mit ihnen in einem Prozess, in dem sie begreifen, wer bin ich, der lebendige Gott eigentlich? Und das werden sie erkennen an meiner Verkündigung durch Hesekiel, an den Zeichen, die ich tue, an den Gerichtshandlungen, an den Heilshandlungen. In dem ganzen Prozess wird eine Sache stattfinden. Sie werden begreifen, wer bin ich, der lebendige Gott, tatsächlich? Sie werden aufwachen aus ihrer Täuschung, aus ihrer Halbheit, aus ihrem einseitigen Verstehen von mir. Sie werden also ein vertieftes Verständnis vom lebendigen Gott bekommen. Das ist der Gedankengang bei dem ganzen Prozess, der da abläuft. Also immer wieder taucht diese Formulierung bei Hesekiel auf, das Erfahren und das Erkennen des lebendigen Gottes. Beginnen wir in Kapitel 5, auch einer kleinen Lesung, dann hören wir dort in 5,5 Folgendes. So spricht Gott der Herr, das ist Jerusalem, das ich mitten unter die Heiden gesetzt habe und unter die Länder ringsumher. Aber es widersprach meinen Ordnungen und trieb es schlimmer als die Heiden und war gegen meine Gebote ungehorsam. Ungehorsamer als die Länder, die ringsumher liegen. Denn sie verwarfen meine Ordnungen und wollten nicht nach meinen Geboten leben. Darum spricht Gott der Herr, weil ihr es schlimmer getrieben habt als die Heiden, die um euch her sind und nach meinen Geboten nicht gelebt und meine Ordnungen nicht gehalten habt und nicht einmal nach den Ordnungen der Heiden gelebt habt, die um euch her sind. So spricht Gott der Herr, siehe, auch ich will an dich und Gericht über dich ergehen lassen, dass die Heiden zusehen sollen. Und ich will so mit dir umgehen, wie ich es nie getan habe und auch nicht mehr tun werde, um aller deiner Gräuel willen. Vers 11, so soll mein Zorn vollendet werden und mein Grimm über sie zum Ziel kommen. Und ich will's mir wieder sein Leid sein lassen. Und sie sollen erfahren, dass ich, der Herr, es in meinem Eifer geredet habe, wenn ich meinen Grimm an ihnen vollende. Urteil aus dem Mund Gottes. So ist Jerusalem. So ist Jerusalem. Und dieses So ist Jerusalem klingt ja erst einmal außergewöhnlich schön, denn Jerusalem, denn Juda, denn sein Volk bekommt ja eine ganz besondere Position, eine ganz besondere Ehrenposition. Ich habe sie mitten unter die Heiden gesetzt und unter die Länder ringsumher. Ich habe ihnen eine Sonderstellung gegeben, das ist Jerusalem. Aber so habe ich mir das mit Jerusalem natürlich nicht gedacht. Es stellt sich jetzt komplett anders dar und weil es sich komplett anders darstellt, sind auch die Folgen entsprechend. Das ist der Grundgedanke hier in Kapitel 5. Israel leistet sich einen Komplettausfall in seiner besonderen Berufungsposition. Ein Komplettausfall in seiner besonderen Berufungsposition. Nicht nur, dass da der ein andere Schnitzer ihnen passiert ist, nicht, dass sie irgendwo sich halbwegs wieder aufgerappelt haben, sondern sie sind so weit abgesagt, dass Gott ihnen sagt, ihr seid unter das Niveau der Heiden um euch herum gerutscht. Das ist natürlich schon ein heftiges Urteil. Das muss man einfach anerkennen. Woran macht das denn Gott fest? Was ist denn so schrecklich gelaufen in Juda? Was läuft denn in Jerusalem schief? Was ist denn im Tempel, was Gott so unglaublich beanstandet? Denn man muss mal ganz ehrlich sein, wenn man da reingucken würde, würde man sagen, die leben schon irgendwie halbwegs normal. Die gehen da so ihren Stiefel durch, wie man halt so versucht, sein Leben irgendwie halbwegs zu leben. Die haben gar nichts Dramatisches getan, so aus unserem Verständnis. Ja, es werden auch nicht schlimmste moralische Verfehlungen hier besonders aufgelistet, sondern immer wieder taucht dieses für uns nervende Sprachkonstrukt auf, dass sie den Bund gebrochen haben, dass sie die Worte Gottes nicht gehalten haben, dass sie Gräuel getan haben, dass sie götzendienstdienerisch tätig gewesen sind, immer und immer wieder. Und wir sind beim Bibellesen fast genervt. Gibt's denn nicht was anderes und was Wichtigeres als das, meine Güte? Gibt wirklich schlimme Sachen. Und dann merken wir schon, wo ich euch hinführen will, merkt ihr, dass wir eigentlich ganz ähnlich denken wie die damals. Dass wir eigentlich ganz ähnlich denken, dass wie die damals, wir sagten, wo ist eigentlich das wirklich große Problem? Wir sind doch ganz ordentlich. Wir strengen uns doch schon an. Wir sind doch mit dabei. Wir lassen den Tempel, der ganzen Apparat weiterlaufen. Wir machen die Feste in Jerusalem. Wir versuchen in Juda trotz allen babylonischen Einschränkungen noch die ganze Maschinerie des Judentums am Laufen zu halten. Und wir beten natürlich auch und lesen die Tora. Und natürlich müssen wir auch irgendwie durchkommen durchs Leben. Und genau da merken wir, dass diese Beziehung, die der lebendige Gott zu seinem Volk und der lebendige Gott zu uns haben will, in einer ganz anderen Qualitätsstufe bei ihm angesiedelt ist, als wir so im Durchschnitt meinen, dass das okay wäre. Und da kommt jetzt schon der Hesekiel-Satz. Der Hesekiel-Satz lautet, ihr werdet erkennen, ihr werdet erfahren. Wir würden sagen, ihr werdet das schon noch begreifen, wer ich eigentlich bin, zu wem ihr da eine Beziehung eingegangen seid, auf welchen Bund ihr euch da eingelassen habt, mit wem ihr da zusammen lebt. Und angesichts dessen werdet ihr begreifen, dass das, was da abläuft, aus meiner Sicht, aus der Sicht des lebendigen Gottes, absolut untragbar ist. Und da sind wir schon fast auf neutestamentlichem Boden. Denn hochinteressant ist, dass wir hier erkennen, dass der lebendige Gott, wie er sich uns im Alten Testament offenbart, und dass der lebendige Gott, wie er sich uns im Neuen Testament offenbart, natürlich der ein und dasselbe ist und dass in diesem Gott, der sich uns in der Bibel offenbart, eins klar ist, dieser Gott ist absolut unteilbar. Er ist absolut unteilbar. Das heißt, man kann mit ihm nicht nur einfach einen Deal machen, indem man ein paar Prozentpunkte von ihm nimmt, ein Stückchen nimmt, ein wenig vom Kuchen. Und dann eben noch sagt, den Rest lassen wir mal gut sein und dann gucken wir mal, was wir sonst noch im Portfolio unserer Weltanschauung, Ideologien, Religionen und Systeme brauchen. Und mein Gott, vielleicht kriegst du sogar noch ein paar Prozentpunkte mehr im Lauf meines Lebens. Aber jetzt erst einmal fangen wir so an und gehen so ins Rennen. So hat das doch mit allen Religionen geklappt. Das machen doch alle so. Wir kommen doch damit klar im großen Götzenrondell der Griechen. Wir kommen damit klar in den Götzen, die als Regionalgottheiten um Jerusalem aufgebaut sind. Selbst persische Großkönige und babylonische Großkönige wissen um die Regionalgottheiten. Jeder hat das also sein Ressort. Aber dieser Gott, der ist so anders. Der ist so anders. Dieser Gott ist unteilbar. Der ist nicht bereit, nur mit einem Stückchen von ihm sich zufrieden zu geben in einer Beziehung. Er sagt entweder ganz oder gar nicht. Und das sind wir nicht gewohnt. Das sind wir absolut nicht gewohnt. Das können wir nicht. Da ticken wir als Menschen, da tickt Israel, und da ticken wir auch als Heiden einfach ganz tief anders. Wir ticken religiös. Und das spüren wir in diesem Propheten Hesekiel, dass Gott sagt, dann kommt ihr mit mir nicht klar. Als ihr mit mir beim Sinai eingestiegen seid, galt von vornherein ich und ich ganz allein und niemand anders. Das war der Deal. Ich bin nicht bereit, mit einem Kompromiss, mit einem Anteil, mit einem Prozentsatz, das geht nicht. Und da tun wir uns, seien wir ehrlich, da tun wir uns immer wieder schwer. Ich tue es immer und immer wieder schwer. Tatsächlich. Man kann es vielleicht versuchen, sich so ein bisschen zu vergegenwärtigen. Gott ist nicht grau. Gott ist nicht grau. Gott ist deswegen auch nicht in der Lage, mit uns und unseren Grauschattierungen bereit zu leben. Geht nicht. Entweder wir steigen ein in das Licht, in das reine, klare Licht dieses Gottes, oder wir kommen mit ihm nicht klar. Das ist etwas, was natürlich, das müssen wir schon zugeben, enorm herausfordernd ist. Und jetzt begreifen wir ein ganz klein bisschen die Bildsprache des Alten Testamentes und auch dann die Bildsprache bis ins Neue Testament hinein, dass Gott dafür als irdische Vergleichsebene am ehesten noch das Bild einer Ehe vor sich sieht. Als es noch normale Ehevorstellungen gab. Ja? Also der Gedankengang, ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Das war so die Grundidee vom Schöpfer. Und mit dem operiert jetzt der lebendige Gott. Und sagt, damit könnt ihr am ehesten noch verstehen, was ich meine, wie das mit mir abgeht. Ihr könnt ja auch nicht sagen, also meine eine Frau, die kriegt so 25%, das ist ja schon mal eine Menge. Aber es gibt ja schließlich noch andere und dann kriegen die alle auch noch so ein bisschen, das kann man auch so ein bisschen unterschiedlich aufteilen und je nachdem, wie sich so entwickelt, wenn die eine spurt, dann mehr, die andere. Das ist Religion, merken wir es. Und so ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Und auf der einen Seite verspüren wir, das ist ja traumhaft, dass Gott bei diesem ganzen Religionszirkus nicht mitmacht. Und auf der anderen Seite merken wir, ja, wenn er da wirklich nicht mitmacht, dann klappt das ja mit mir nicht. Denn ich bin grau. Ich bin grau. Mein Gott, das ist ja gar nicht so, dass ich da nicht bereit wäre, mich auf dieses Paket einzulassen. Aber je länger ich das wahrnehme, ist, dass die Stellung von Jerusalem, dass klar wird, ich kann diese Stellung, die du da gegeben hast, ich kann die nicht halten. Ich bin dazu nicht in der Lage. Ich bin gerne bereit zu begreifen, angesichts von Hesekiel, Gott ist heilig, Gott ist rein, Gott ist klar, Gott ist schön, Gott ist in seiner Beziehung absolut monogam, gibt es nur eine einzige Beziehung, nichts anderes, fertig, Ende, aus. Aber das bedeutet im Klartext, ohne mich. Und das spürt nun dieses Israel, dieses Juda am Ende des Südreiches in diesen Gerichtshandlungen Gottes. Denn die Gerichtshandlungen Gottes sind nichts anderes als das Offenbarmachen des Faktischen, was Juda schon gelebt hat. Gott macht gar nichts anderes. Er zeigt ihnen nur ihren Zustand. Und ihr Zustand ist dokumentiert, dann seid ihr bei mir raus. Und wenn ihr bei mir raus seid, wenn ihr raus seid aus dem Beziehungsgefüge mit mir, dann seid ihr in der Welt ohne mich, dann seid ihr in der Gerichtswelt, dann erlebt ihr genau das, was es bedeutet, wenn ihr nicht mehr in dieser einzigartigen Beziehung zu mir steht. Das hundertprozentige Ja unseres Gottes. Das einzigartige, hundertprozentige Ja unseres Gottes, dieses absolute Weiß, schließt notwendigerweise alle Grautöne kategorisch aus. Und damit stehen wir miteinander im Nein. Wir stehen im Nein. Das ist genau das, was hier uns Hesekiel 5 in einer Deutlichkeit vor Augen stellt. Und wir können es ein ganz klein bisschen begreifen, dass natürlich Juda damals und auch die Exulanten, dass die diesen Gott erst einmal wieder neu verstehen und erkennen mussten, weil sie natürlich in ähnlicher Weise religiös tickten wie wir und sagen, jetzt reg dich doch nicht so auf. Wir versuchen es ja schon halbwegs. Läuft doch ganz ordentlich. Und das bisschen Baal am Rande und da ein bisschen Aschera-Kult und das eine, das andere. Meine Güte, das ist das Leben. So sind wir die Menschen. Gott sagt, ja, ist okay, aber dann bin ich raus. Wenn du andere Götzen hast, anderes, worauf du dein Vertrauen setzt, anderes, was Gott Status zusätzlich zu mir bekommen soll, dann bin ich bei dir raus. Und wir wissen das, wie schnell das passieren kann, weil wir in dem tiefen Strom unserer Menschlichkeit so ticken. Und wenn Gott nicht so schnell spurt, wie wir das dachten, wenn Gott nicht das alles so erfüllt, wie wir meinen, dass er es tun müsste, ordnungsgemäß als einer unserer Hauptgötter, dann verschieben wir eben die Schwerpunkte zugunsten der Bereiche, die uns jetzt doch wesentlicher und wichtiger und zielführender zu sein scheinen, als uns ein bisschen träge und nicht ganz so schnell spurender Gott. Und dann sagt Gott, dann bin ich raus. Merken wir, wie stark neutestamentlich das Ganze wird? Wie intensiv neutestamentlich Hesekiel 5 vor uns steht? Dass wir nicht nur einfach sagen, ja, die hatten halt damals ein Problem, die waren nicht so gut drauf und Gott war streng und hat halt ein bisschen versucht, da reinzuschlagen, wie so ein bisschen autoritärer Pädagoge. Und Gott sagt, nein, Gottes Gemeinschaft mit mir geht nur ganz oder gar nicht. Grau geht nicht. Herr, ich bin grau. Gut, dann geht's nicht. Dann geht's nicht. Das geht nicht. Schwester Bruder, haben wir Gott erkannt? Haben wir ihn erfahren? Wissen wir, wie er tickt? Meinen wir, wir kommen mit Grau durch? Mit Grau kommst du in der Religion durch. Mit Grau kommst du in der Gesellschaft durch. Mit Grau kommst du sogar vor deinem eigenen Gewissen durch. Mit Grau kommst du sogar in der normalen Kirche durch. Mit Grau kommst du durch. Aber bei Gott kommst du nicht an. Gott macht nichts mit Grau. Du kommst nicht durch. Du stehst mit Hesekiel 5 unmittelbar im Gerichtsraum vor der Szene von Golgatha. Du kommst nicht durch. Das muss man sich erst einmal bewusst werden, dass dieses Urteil, was da Gott über sein Volk Juda spricht, seien sie nun schon im Exil, seien sie eben noch tatsächlich in Juda, Jerusalem und im Tempelbereich, dass dieses Urteil Gottes sich nicht geändert hat. Neutestamentlich steht mir Jesus, unser Herr Jesus, wiederum da und gebraucht eine Formulierung, die man erst dann verstehen kann, wenn man die alttestamentliche Sprache für sich aufgenommen hat, wenn er sagt, ihr seid ein ehebrecherisches Geschlecht. Das ist gar nicht auf der horizontalen Ebene gemeint, all der Schwierigkeiten, die wir innerhalb unserer Ehe haben mögen, sondern es ist auf dieser Bildebene zwischen ihm, Jesus, dem lebendigen Gott, und uns gemeint. Und dann sagt Gott, dann geht das nicht. Ich teile dich mit niemandem. Solange du das so siehst, können wir beide nicht zusammenkommen. Mein Gott, ich bin grau und Gott sagt mir, dann bist du raus. Klartext? Klartext. Ich weiß es. Glaub mir, wir spüren es heute Abend. Wenn schon wir das teilweise gar nicht realisiert haben, wie viel mehr dann der durchschnittlich hier auf dieser Welt unterwegs ist. Der denkt, das ist eigentlich ganz ordentlich, sieht ganz gut aus, macht einen anderen kleinen Verbesserungsvorschlag, man kann noch was ein bisschen optimieren, an der einen anderen Stelle ist noch Luft nach oben und jeder macht mal Fehler, aber mehr oder weniger laufe ich da so Gott durch und komme dabei Gott an. Und Gott sagt, nein. Grau? Bei mir? Nein. Sie sollen mich erkennen. Sie sollen mich erfahren. Sie sollen mich endlich verstehen, wer ich bin. Ich bin nicht einer von den vielen im Regal ihrer Ideologien und Religion. Ich bin der eine. Ich bin ganz anders. Und jetzt in Kapitel 6 erweitert in einer zweiten Redezyklus Gott das und sagt, ich spreche ja nicht nur von Jerusalem, sondern ich spreche, so haben wir es gehört, die Berge Israels an. Das heißt, der Horizont wird weiter, ein viel größerer, ein weiterer Radius wird nun uns gegeben und eingerahmt in diese Gerichtsworte, Kapitel 6, 1 bis 7 und Kapitel 11 bis 14, steht in der Mitte, aber mittendrin in diesen Versen 8 bis 10, mittendrin steht etwas ganz Ungewöhnliches. Und das Ungewöhnliche, was hier steht, fängt so an, dass mitten in einem ersten Gerichtstext, bevor der zweite kommt, es wie so einen Unterbrecher gibt. Und in diesem Unterbrecher sagt dann Gott durch den Propheten Hesekiel, ich Ich will aber einige von euch übrig lassen. Aha. Ich will einige von euch übrig lassen. Diese Entronnenen, die werden dann an mich denken. Die werden dann an mich denken. Und sie werden an mich denken, wenn ihr abgöttisches Herz, das von mir gewichen ist, und ihre abgöttischen Augen nach ihren Göttern sahen, ich sie erschlagen habe, und es wird sie ekeln vor all dem Bösen, was sie da getan haben. Und dann werden die tatsächlich erfahren, wer ich bin. Merken wir was? Da passiert was. Da passiert etwas ganz Erstaunliches, dass nämlich jetzt tatsächlich mitten im ganzen Gerichtsszenario, das ist immer noch da, dass mitten im ganzen Gerichtsszenario Hesekiel am Horizont ein Wunder erkennt, dass Gott ankündigt, dass passieren wird. Bevor wir das Wunder sehen, haben wir das noch einmal wahrzunehmen, dass in diesen Versen 1 bis 7, 11 bis 14 noch einmal ein besonderes Phänomen von Israel, von Juda thematisiert wird. Nämlich die sogenannten Höhen. Ihr habt das wahrscheinlich beim Bibellesen immer wieder gemerkt, wenn ihr die Königsbücher lest, dann taucht das immer und immer wieder auf, dass sie noch auf den Höhen den Göttern gedient haben. Und die sogenannten Höhen, das ist wie so eine Stereotype, das steht für die unterschiedlichen Altäre und kleinen Kultorte und so Mini-Regionalabteilungen, wo man so nebenbei noch en passant mit versorgt hat. Und das Verrückte ist, dass bei all den guten, teilweise sehr gravierenden geistlichen Reformen kaum ein der Monarchen Judas von Israel, Nordreich mal ganz zu schweigen, kaum ein der Monarchen im Südreich, der positiven Monarchen, es gelungen ist, tatsächlich diese Höhen auch mit auszuräumen, wegzuräumen. Manchmal haben sie einen Anfang gemacht und sind dann doch wieder gescheitert und sind doch hängen geblieben. Das heißt, das Bild ist sehr, sehr despektierlich für alle, die es lesen. Weil eigentlich sind das keine großen Sachen, das sind jetzt keine riesigen Baal-Kulte oder riesige Aschera-Statuen, wie es ja auch sie gab. Es ist mehr dieses Kleine. So. Und komischerweise kriegt Israel, kriegt Juda, kriegt das Volk dieses Kleine nicht los. Das ist so dermaßen zäh, eine solche Hartnäckigkeit, eine solche Permanenz, dass das immer wieder man merkt, dass das Volk daran klebt, damit verbacken ist und eigentlich da nicht raus will. Die hängen an diesen kleinen, gefährlichen Götternichtsen fest und klammern sich da dran und lassen das nicht los. Und es rauscht da Gott rein und räumt da mal so richtig bei diesen ganzen Höhen auf. Und die funktionieren plötzlich nicht mehr. Man dachte immer, die funktionieren. Da haben wir unsere kleinen Privataltäre, auf die wir uns stützen, an denen wir festhängen, wo wir nicht loslassen. Und das muss auf jeden Fall bleiben, das muss vielleicht niemand wissen, aber das mache ich trotzdem so weiter. Und dann kann es mal sein, dass Gott so dermaßen da reinknallt, in meinen kleinen Götzen und Nichtsen, dass das nicht mehr funktioniert. Mir fliegt das die ganze Soße um die Ohren. Da habe ich mich so drauf verlassen, auf das Geld, was ich da angelegt habe. Und jetzt ist der Invest doch weg. Der Rat war falsch. Sechstelige Summe ist im Eimer. Und das tut mir schon weh, weil es war doch schon so ein bisschen mein ganz kleines Höhenheiligtum. Gott hat es mal eben so bang gegen die Wand gefahren. Merkst du es denn nicht? Was für ein Erbarmen Gott mit dir hatte. Dass er dein kleines Höhenheiligtum genommen hat. Vielleicht haben sie ein ganz anderes Höhenheiligtum, ich weiß es nicht. Mittendrin in diesem Grau beschreit aber Gott ein Wunder. Ein Wunder. Und das Wunder heißt, ich will tatsächlich einen geistlichen Neuanfang schenken. Einen geistlichen Neuanfang. Ihr kriegt das nicht hin. Ihr kommt aus dem Grau ja nicht raus. Nein, Gott, wir kommen nicht raus. Aber ich kann einen geistlichen Neuanfang schenken. Und jetzt fängt hier schon in Kapitel 6 etwas an. Wenn ihr tapfer durchhaltet, wird es immer heller. Was in Hesekiel sich immer weiter entwickelt. Dass Hesekiel immer intensiver, neben allem Gerichtshaus und immer intensiver genau davon sprechen darf. Dass da etwas Faszinierendes passiert. Dass der lebendige Gott in diese ganzen grauen Menschen mit seinem Geist hineinkommt. Bis zum Höhepunkt. Dass wenn der Geist hineinkommt und den Menschen wandelt, dann wird er neu. Nicht, wenn der Mensch sich so weit transformiert, dass er so schön nett und einen helleren Grauton hat. Sondern dann, wenn der lebendige Gott da reinkommt, dann geht das Grau weg, dann wird ein neuer Mensch raus. Dann ist Schluss mit Grau. Nicht, weil ich meinem alten Mensch sah, nicht tiefgraue Schattierung aller Farben, weil er eine neue Persönlichkeit, ein neues Menschsein geschaffen. Und das fängt hier in Kapitel 6 an. Ich werde einen Menschen schaffen, der an mich denken wird. Ein Menschen, der sich schämt im Rückblick über diese Grautöne. Je länger darüber nachdenkt, merkt, oh mein Gott, was habe ich mir da alles für Grau geleistet? Das ist widerwärtig. Er wird sich ekeln vor den Grautönen, die er sich geleistet hat. Und er wird mich erkennen. Und indem er mich erkennt und mich versteht und mich begreift, wird er sofort begreifen, anders kann ich gar nicht zu diesem Gott kommen, als dass er muss mich neu schaffen. Wenn er mich nicht neu schafft, dann habe ich keine Chance. Aber wenn er mich neu schafft, dann sind alle Chancen da. Und das beginnt jetzt im Hesekiel und zieht sich durch, bis endlich dann die berühmten Kapitel 36, 37, ja, es sind noch ein paar, ich weiß, bis dahin. Aber dann wird's richtig, richtig hell, weil dann der lebendige Gott den neuen Menschen zeigt, der nicht mehr grau ist, sondern der in Christus neu geschaffen ist. Wenn wir das so vor uns haben, dann denken wir, ja, wir begreifen das Urteil, grau geht nicht. Ja, wir sehen das Wunder, und wir sehen vielleicht auch das Wunder, was da so bei uns passiert ist. Aber dann treten wir in Kapitel 7 noch einmal an ein Kapitel heran, das uns ganz eigenartig berührt. Ich lese euch einige Verse aus Kapitel 7. Nämlich des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, so spricht Gott, der Herr, zum Land Israel. Also jetzt wird der Kreis Maximum, ja? Jerusalem, die Berge Judas, ganz Israel. So spricht Gott, der Herr, zum Land Israel. Das Ende kommt. Das Ende. Über alle vier Enden des Landes. Nun kommt das Ende über dich. Denn ich will meinen Zorn über dich senden. Ich will dich richten, wie du verdient hast. Will all deine Gräuel über dich bringen. Mein Auge soll ohne Mitleid auf dich blicken. Ich will nicht gnädig sein, sondern ich will dir geben, wie du verdient hast. Und deine Gräuel sollen über dich kommen, dass ihr erfahrt, dass ich der Herr bin. So spricht Gott der Herr, siehe, es kommt ein Unglück über das andere, das Ende kommt. Es kommt das Ende. Es ist erwacht über dich. Siehe, es kommt. Nun will ich bald, Vers 8, meinen Kring über dich schütten. Vers 10, siehe, der Tag, siehe, er kommt. Vers 12, es kommt die Zeit, es naht der Tag. Wow, wenn man das versucht im Hebräischen zu übersetzen, das ist richtig schwierig. Weil Hesekiel hier keine ordentlichen Sätze sagt. Also die Formulierungen in den Kommentaren sind hektisch, stoßweise, abgebrochen. Genau. Wann spricht jemand hektisch, stoßweise, abgebrochen? Wenn etwas ihn so dermaßen packt, dass es so nahe geht, dass man nicht mehr schön ordentlich Subjekt, Prädikat, Objekt hinkriegt, nicht wahr? Das war, dass Sie es doch gelernt haben. Sie haben einen Unfall erlebt und Sie sollen jetzt melden an der Zentrale, was passiert ist. Man hat uns eingetrichtert in unseren ganzen Kopf, dass wir nicht emotional wegschwimmen. Ist alles so schrecklich, also schrecklich. Das hilft ja denen in der Leitstelle nicht, wenn ich sage, es ist alles so schrecklich. Ja? Möglichst ordentlich noch einen Satz rauskriege. Aber hier, Hesekiel kriegt keinen Satz mehr raus. Der kriegt keinen Satz mehr raus. Er sieht sich quasi bildlich am Höllenabgrund stehen und muss sprachlich versuchen, Schritte zurückzugehen, damit er nicht damit mit reinrauscht. Und er bringt uns eine wirklich bedrängende Beschreibung der Untergangsstimmung in Jerusalem und in Juda. Und das, was da beschrieben ist, ist historisch so dermaßen wahr geworden, dass man es gar nicht eins zu eins heute Abend hier Ihnen präsentieren will. Wie da die wirtschaftlichen Verhältnisse zusammengebrochen sind, wie die Sozialstrukturen komplett aufgelöst worden sind, wie alles zusammengerauscht ist, schon bevor die babylonischen Truppen dann endlich in der Stadt drin waren und dann das Desaster, als die Truppen da reingekommen sind. Sie können ahnen, was da alles drinsteht und lesen Sie es heute Abend nicht mehr, lesen Sie es morgen. Aber das, was hier Hesekiel uns deutlich macht, ist, ich stand unmittelbar am Abgrund. Ich stand unmittelbar an diesem Abgrund. Ich habe vor mir einen Gerichtsraum gesehen, der war absolut tief erschreckend. Ich stand am Abgrund. Und wenn Sie jetzt mit mir neutestamentlich mitgegangen sind bisher und wir im ersten Teil gemerkt haben, grau geht nicht, richtig? Und im zweiten Teil gemerkt haben, da muss ein Wunder passieren. Dann stellt uns im dritten Teil der lebendige Gott unmittelbar unter sein Kreuz. Und sagt, alles, was grau ist, habe ich auf einen draufgelegt. Ich habe alles, was grau ist, auf meinen Sohn draufgelegt. Und er hat die Hölle erlebt. Er hat das Grauen erlebt. Das war der Weg, sagt Jesus. Das war der Weg, sagt der Vater. Und ich stehe daneben und sage, das war eigentlich ich. Das war eigentlich ich. Ich sollte Hesekiel 7 erleben. Ich sollte Hesekiel 7 erleben. Ich sollte in dieser Live-Veranstaltung von Hesekiel 7 dabei sein. Das ist mein Platz, mein Ort. Und jetzt stehe ich, der ich an Jesus Christus glauben darf, auf der einen Seite in der Realität von Hesekiel 7, ich stehe an diesem Abgrund, und auf der anderen Seite stehe ich da und sage, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass du den einen geschickt hast, auf den das gesamte der Grautöne der Menschheit draufgelegt worden ist. Dass alles Gericht auf dem Sohn, auf Jesus lag. Alles, was nicht zur Welt Gottes gehört, alles, was nicht zu diesem Gott passt, alles, was uns die Tür zu ihm versperrt hat, all das lag auf ihm. Und dann geht über ihm die Gerichtswelt von Hesekiel 7 einher. Wir haben ja in den letzten Tagen hier in der Familienfreizeit miteinander Texte aus dem Matthäusevangelium gelesen. Und wir standen zum x-ten Mal, wir sind ja alle nicht mehr die Jüngsten, zum x-ten Mal vor der Kreuzigungsgeschichte. Und dann siehst du das, du siehst, was da abläuft und du brauchst keine theologische Fachausbildung, ganz bestimmt nicht. Nur einfach das Bewusstsein vom Heiligen Geist, um zu begreifen, das, was da abläuft, das ist meine Rolle, das ist mein Ort, das ist mein Ort. Und er hat meinen Ort zu seinem Ort erklärt. Es gab diesen unglaublichen Tausch. Und jetzt stehe ich am Gerichtsabgrund und versuche, möglichst Abstand zu halten von diesem Inferno und kann dann nur sagen, mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Genauso ist es. Mein Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass du so bist, wie du bist, auch wenn das mich zuerst raushaut. Ich danke dir so sehr, dass du nicht bist wie die Tausenden und Abertausenden von Götzen und Religionsalternativen, die man uns so anbietet im Lauf der Jahrtausende der Menschheitsgeschichte. Ich danke dir, dass du so anders bist, dass du nicht grau bist. Und ich danke dir, dass du mir das aber auch in Deutlichkeit zeigst. Nicht nur, als ich noch nicht zum Glauben kam, sondern auch, als ich zum Glauben kam. Eigentlich muss man sogar sagen, die Grautöne haben viele von uns erst kapiert, als sie Christen geworden sind. Und ich danke dir, dass du einen Weg gefunden hast, mich aus dem Grau herauszuholen durch eine Neuschöpfung durch deinen Geist. Und jetzt bist du in Christus, jetzt bin ich in Christus nicht mehr grau. Ihr Geheiligten, ihr Geliebten, ihr Gerechten, wow! Was für eine Sprache, mit der er die ganzen Weisen begrüßt, die nicht mehr grau sind, weil sie das Blut Jesu Christi rein geworden sind. Und als solche, die wir rein geworden sind und die wir mit ihm leben, gehen wir jetzt unseren Weg. Wir wollen beten. Herr Jesus, zuerst denken wir, was soll das, was lesen wir da, was hören wir da? Je länger diese Worte durch deinen Geist auf uns einwirken, desto klarer sehen wir dich. Wir sehen dich in deiner unglaublichen Hingabe für all die Schuld, für all den Götzendienst, für all das Drama, für all das Grau der Menschheit. Wir sehen dich auf deinem Weg nach Golgatha und wir danken dir, dass du es getan hast. Und wir danken dir, dass wir heute Abend hier zusammen sein dürfen und sagen dürfen, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Schuld. Was ist das für ein Geschenk? Und wir danken dir, dass wir zu denen gehören dürfen, denen du dieses Wunder geschenkt hast, dass sie neu geworden sind. Denen du die Augen geöffnet hast, die an dich denken und die dich erkennen und erfahren. Wir danken dir, dass ein Heiliger Geist in unser Leben eingezogen ist. Wir danken dir. Und wir danken dir, dass du alles Grau unseres Lebens uns vergeben hast. Und jetzt dürfen wir in dieser Neuheit des Geistes unterwegs sein und bitten dich von ganzem, ganzem Herzen. Lass uns keine Deals mehr machen mit den unterschiedlichen Grautönen dieser Zeit. Lass uns in ganz großer Einseitigkeit auf dich setzen. Reinige uns, wo das Grau wieder eingeschlichen ist. Öffne uns die Augen, wo wir unsere Höhen, Heiligtümer noch pflegen. Und stelle uns ganz, richtig ganz in dein Licht. Danke, Herr Jesus, dass wir das sagen können. Auch heute Abend einfach so sagen können, uns darin freuen können und dich darin ehren können. Mir ist Erbarmung widerfahren. In Jesus bin ich reingewaschen von aller Schuld, hab die weißen Kleider an und darf mit dir und in dir leben. Dank sei dir. Amen.